So, ein neuer Podcast, ein neues Jahr, ein neuer Podcast, wollte ich fast sagen, weil ich glaube, dieses Jahr haben wir noch gar keinen hier gemacht. Wir sind bei Fortsetzung.tv und in alter Tradition, ich habe mal nachgeguckt, wir haben tatsächlich, glaube ich, 4 Podcasts zu 5 Staffeln Orange is the New Black bis jetzt gemacht.
Ja, waren wir brav, ja.
Der erste war, glaube ich, noch über die ersten 2 Staffeln zusammen oder irgendwie so. Da waren wir auch noch zu viert, Harry. Damals hatten wir noch Freunde,
ja.
Die alle irgendwo verschwunden sind.
Genau, haben uns aufgelöst, neue Lebenswege beschritten. Ja.
Und jetzt sind wir inzwischen bei der 6. Staffel angekommen von der immer noch doch recht beliebten, glaube ich, Netflix-Serie. Und wir haben uns wieder zusammen geskypt mit dem Kollegen Harry in Wien. Hallo Harry.
Hi.
Mein Name immer noch Markus. Ich wohne immer noch in Düsseldorf. Ja, die Mädels sind immer noch im Gefängnis. Aber immerhin in einer neuen Abteilung sozusagen. Das heißt ja immer noch Litchfield, ne? Aber jetzt ist... Du konntest das so gut aussprechen eben, sag mal bitte, auf Englisch.
Was? Litchfield Penitentiary?
Oder ja, so. Und jetzt sind die doch in diesem Maximum Security.
Ja, in dieser Abteilung halt, ne? Also ich glaube, die haben immer so, also entweder die Gefängnisse haben eigene Kategorien als Ganzes oder die sind ja meistens, weil die ja privat betrieben werden, größere Fabriken, also muss man fast so sagen, größere Unternehmen mit Abteilungen. Und dann gibt es halt leichten Vollzug, Maximum und Todestrakt und was auch immer. Also und jetzt sind wir halt im Maximum, wo es halt ein bisschen weniger offen zugeht. Den Unterschied sieht man ja auch.
Ja, vorher war das ja das Camp, habe ich eigentlich auch jetzt erst gelernt, dass man das anscheinend das Camp nannte, ne? So als Spitzname wahrscheinlich, wie so Summer Camp, wo die so mehr oder weniger sich frei bewegen konnten, keine richtigen Zellen, sondern diese offenen Wohnbereiche.
Und eine Mensa, wo alle quasi hingegangen sind zum Essen und sehr viel Freiräume, ne? Und also Freigehege, wollte ich fast sagen.
Ja, man konnte ja, genau, die konnten ja auch draußen rumlaufen, glaube ich, ohne irgendwie um Erlaubnis bitten zu müssen oder so.
Genau.
Und jetzt ist es schon eher so, wie man sich eigentlich so klassisch so eine amerikanische Gefängnis-Serie vorstellt, wie Oz früher eigentlich. Man hätte auch einfach, wenn die Kulissen noch nicht abgebaut gewesen wären, jetzt in der Kulisse von Oz weiterdrehen können. Jetzt hat man halt diese verschiedenen Blocks und dann halt ja, 2er Zellen und dann, die werden morgens aufgeschlossen und dann können eigentlich die Insassinnen nur innerhalb dieses Blocks sich da bewegen und das Essen holt man sich selber, das habe ich nicht so ganz verstanden, ist das immer irgendwie so warm gestellt, dass man sich jederzeit das von diesem, aus diesem Wagenverschlag da irgendwie rausnehmen kann.
Na, ich glaube, das ist eher so krankenhausmäßig auf Tabletts und die essen, also die haben einen Gemeinschaftsraum quasi mit Tischen und dort verbringen sie die meiste Zeit und dort essen sie auch und dann wird dieses Essen einmal geliefert, ne?
Ach so, das ist eher so krankenhausmäßig. Man sieht da irgendwie nie, dass dieser Wagen reingeschoben wird, sondern man sieht dann nur, dass sie sich immer diese Tabletts aus diesem Wagen rausholen.
Ja, wahrscheinlich steht der dann einfach für 2 Stunden.
Genau, wie im Krankenhaus. Man hat dann erst 2 Stunden später Lust, seinen kalt gewordenen Blumenkohl endlich mal zu essen.
Genau. Und das Essen kommt schon um 10.
Genau. Und diese Blocks, die haben ja dann oder gewinnen eine ziemliche Relevanz ja auch für die Handlung, weil das ist eigentlich einer der Haupthandlungsstränge, ist dann der Krieg zwischen 2 Blocks halt. Oder die seit Jahrzehnten andauernde Fehde zwischen dem C-Block und dem D-Block.
Ja, was ist eigentlich aus dem A-Block geworden? Von dem hören wir gar nichts. Den gibt es gar nicht, oder? Oder ist das der Todestrakt?
Nee, es gibt dann noch diesen, was ist das für eine Nummer, wo diese Florida.
Das ist der B-Block, oder? Das ist doch. Das ist
die älteren oder die harmlosen Insassinnen dann.
Genau,
sitzen.
Das ist der B-Block.
Bis auf Frieda, die ist ja eigentlich Oder war in den ersten 5 Staffeln immer die am wenigsten harmlose eigentlich?
Genau, aber sie will ja dorthin.
Glaube ich, die einzige, die wegen Mordes einsitzt, oder?
Genau, und wir erfahren ja, warum sie, obwohl sie eine verurteilte Mörderin ist, warum sie dann eigentlich fast ihr gesamtes Leben, muss man sagen, ihren Großteil, die letzten 40 Jahre oder so, im Camp im Minimum verbracht hat. Das erfahren wir ja in einer der Rückblenden, mit denen sie allerdings sehr sparsam umgegangen sind mit Rückblenden in dieser Staffel. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn es Rückblenden gab, waren sie selten wirklich erhellend oder haben uns was wirklich
Neues erzählt. Das hast du aber auch die letzten 3 Podcasts schon gesagt, glaube ich.
Habe ich das gesagt?
Diesmal dachte ich, ja.
Okay.
Diesmal dachte ich eigentlich umgekehrt. Diesmal dachte ich, dass die meisten Rückblenden eigentlich relativ doch aufschlussreich waren.
Also zumindest die Carol und Barb fand ich gelungen, weil sie halt neue Charaktere waren und auch Badison und Daddy, die waren, weil sie neue Charaktere waren. Aber diese Rückblenden von Nikki, die da während ihrer Bat Mitzwa da ihre Eltern beschimpft oder Cindy, die von der wir ja wussten, dass sie irgendwie ein Kind hat und dass es sich nicht kümmert, und dann erleben wir halt quasi, wie sie schwanger geworden ist und wie sie sich nicht um das Kind kümmert. Also wir haben nichts Neues erfahren über die beiden zum Beispiel. Und dann gibt es noch bei den Rückblenden diese
Tasty
und
mit
ihre
Gefängniswärterin.
Genau. Da muss ich aber auch sagen, da habe ich jetzt über die Beziehung der beiden auch nicht wirklich was erfahren, obwohl das natürlich eine ganz ziemlich witzig war, wie sie sich da wie sie da gemeinsam Dienst schieben und dann überfallen werden bei diesem Burgerladen. Und
herrlich abstoßende Hamburger zusammengebaut haben.
Ja, genau, und dabei einen durchziehen. Also die, aber da haben wir nichts Neues erfahren. Also in Wahrheit diese, die Rückblenden nur von Carol und Barb haben eigentlich wirklich
ein bisschen was. Ja, und sie halt von Madison fand ich schon, dass das eigentlich erklärt, warum sie jetzt dieser Bully-Typ geworden ist, der sie da jetzt in der Gegenwart ist. Ja, genau. Gut, mit diesen Carol und Barb hat man etwas übertrieben. Da gab es, glaube ich, insgesamt 3 Rückblenden, wenn man diese kurze zum Schluss noch mitzählt. Also in der Wikipedia ist das irgendwie als Featured Character mitgezählt. Das ist, glaube ich, überhaupt nur eine Szene in der letzten Folge, wo dieser komische, dieser Gag da erklärt wird, dieser unlustige Gag.
Naja,
diese Gag. Story, die sie sich da immer erzählen.
Ja, Gag ist es ja nicht, es ist einfach so dieses Kind, also in Wahrheit ist das ja total kindisch. Und du denkst, also du greifst dir ja an den Kopf und du musst halt wirklich sagen, das sind die kleinen Mädchen. Und die sind nie erwachsen geworden, weil sie haben halt ihre Jugend einfach, sie sind einfach von ihr, von quasi vom von der, von, ja, von der Schule ins Gefängnis direkt gegangen, lebenslänglich, zu Recht. Und sie haben nie aufgehört, kleine Mädchen zu sein, die in irgendeinem bescheuerten Konflikt stehen, den sie jahrzehntelang auf das ganze Gefängnis übertragen haben. Und das ist halt auch so ein quasi Klischee-Konflikt, der so alt ist, dass keiner mehr weiß, warum eigentlich. Und nicht einmal die Heerführer sind oder die Generäle sind der Parteien, wissen mehr, warum eigentlich. Beziehungsweise fantasieren sie sich irgendwelche Gründe herbei. Das ist alles hat ein bisschen eine griechische, klingt so nach griechischer Tragödie, aber es ist in Wahrheit nur kindisch. Und da ist dann am Schluss, dass es eben, es zeigt dann am Schluss, wie sinnlos es eigentlich war. Ja.
Die also, eine lutscht ja auch immer noch an ihrem Lolli, ne, die Carol. Was mir übrigens, also diese Figuren gingen mir irgendwie tierisch auf die Nerven. Ich muss, also, wir spoilern ja sowieso alles, deswegen können wir auch schon verraten, dass wir die beiden zum Glück in der nächsten Staffel nicht mehr wiedersehen werden. Da war ich so froh, weil ich dachte, ach nee, diese beiden, also ausgerechnet, das sind jetzt irgendwie die großen Anführerinnen, die so die ganze Macht unter sich oder ausüben und irgendwie alles, alle anderen Insassinnen kontrollieren, und die hatten für mich beide überhaupt kein Charisma oder irgendwas. Also, Ja, die waren auch die, weder witzig noch sonst irgendwie charakterlich interessant, die beiden.
Sie haben eine Struktur geschaffen und die Leute, die dort hineinkommen, finden sich in diese Struktur hinein. Und diese Struktur heißt auch, und ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen einer der Momente, wo man vielleicht eine Verbindung zur Realität herstellen kann, solange du gemeinsam, also solange du gegen jemand anderen sein kannst, brauchst du dich intern nicht streiten. Das heißt, sie haben ihren Block unter Kontrolle, weil es einen Feind gibt, nämlich den eingebildeten anderen Block. Und das vice versa, funktioniert das auf der anderen Seite genauso. Und da ist es dann wurscht, ob die Chefin eine überhaupt irgendeine Art von tatsächlicher Legitimität hat oder ob sie einfach nur Anführerin ist, weil es immer schon so war, oder weil sie Anführerin ist, weil sie tatsächlich die beste, stärkste, klügste, was auch immer ist. Und was herauskommen wird in der nächsten Staffel, ist wahrscheinlich, dass Alex einen dieser Blocks übernehmen wird, glaube ich, weil sie einfach die Gescheiteste dort ist. Was du ja jetzt am Schluss schon gesehen hast und dann eventuell den Konflikt hast mit Madison, die halt einfach nicht die Gescheiteste ist, die ist einfach nur, und Daddy auf der anderen Seite auch nicht, die sind einfach nur gute Lieutenants, bestenfalls, und nicht einmal das unbedingt, sondern ja.
Da hat doch jemand genügend Mafia-Serien in seinem Leben gesehen, dass hier schon dieser einschlägige Jargon hier schon wieder verwendet wird.
Genau, zu viele.
Aber die beiden waren eigentlich als Charaktere interessanter, Madison und Daddy, oder? Als jetzt Barbara und Carol.
Absolut, ja, und sie haben auch mehr Raum bekommen. Und wir haben ja die beiden, Barbara und Carol, ja ewig nicht zu gesehen bekommen. Ich glaube, es hat...
Am Anfang dachte man ja, die Madison hat da das Sagen in dem Block und Daddy in dem anderen Block. Mhm. Bis dann irgendwann mal so klar wurde, da gibt es über denen noch diese... Ja, die einfach deswegen die Chefinnen sind, weil die schon immer da gewesen sind, so. Und dann ist ja erstaunlich, wie, dass sie die neuen Insassinnen sich dann eigentlich, also wie nahtlos oder widerstandslos die sich dann eigentlich da einfügen oder unterordnen in diese neuen Strukturen. Die einzige, die sich dagegen wehrt, ist, oder zu wehren versucht, ist eigentlich Nikki, die das überhaupt nicht einsieht. Warum jetzt nur, weil die einen, also die haben ja diese unterschiedlichen Farben da von ihren, wie nennt man das eigentlich, von ihrer Gefängniskluft. Und die sieht das halt überhaupt nicht ein, dass jetzt die einen, nur weil die eine khakifarbene Uniform tragen, sind das jetzt die Feinde von den anderen, die eine grünliche Uniform tragen.
Du darfst nicht vergessen, Nikki war ja schon dort ziemlich lange. Sie war ja, ich glaube, die vierte Staffel war sie ja komplett kaum vorgekommen und sie war dort. Und wir haben ja hin und wieder mal reingeschaut in den Hof.
Quasi nicht.
Aber sie war,
ich dachte,
sie
wäre da nur in Einzelhaft gewesen.
Mm-mm, sie war dort. Und deswegen kennt sie das schon. Was du dich
wieder erinnern kannst.
Ja, genau. Und deswegen kennt sie die Situation und sie hat den totalen Überblick, wie sinnlos das ist, mal abgesehen davon, dass sie auch eine der Gescheiteren ist. Aber vielleicht ist sie dann die zweite Anführerin. Wird irgendwie Sinn machen, dass sie vielleicht auch irgendwie, obwohl sie sich vielleicht rückfällig wird, sich wieder die Birne zudröhnt, aber trotzdem immer noch gescheiter ist als 90% aller anderen da drin. Und auf der anderen Seite hast du die klare, kalt kalkulierende Alex. Das sind die irgendwie so die logischen Nachfolger eigentlich fast. Also wenn es die älteren Ladies nicht übernehmen wollen, Red und Mendoza, wie heißt sie mit Vornamen?
Gloria, glaube ich.
Gloria, genau, und oder halt Tasty. Also das wären halt so,
ja, die... Ja, Red ist, Alter, die sind doch jetzt alle psychisch gebrochen, habe ich gedacht.
Genau, ja, das Red ist es eben, was dagegen spricht. Also, aber ich hoffe nicht, dass sie jetzt einfach nur die Chefinnen austauschen. Und dann, wobei für Alex müssen sie sich schon irgendwas einfallen lassen, dass du so eine Art Drama hast, weil über Piper müssen wir sowieso noch gesondert reden. Aber da braucht es ja als Verbindungsfigur mit für Piper Alex als ihre inzwischen Ehefrau, braucht es ja irgendwie eine Art, dass die beiden trennt, weil du kannst jetzt nicht einfach hoffen, dass wir irgendwie 3 Jahre in die Zukunft springen. Alex hat den Kopf unten gehalten, wird mit guter Führung entlassen und sie reiten glücklich in den Sonnenuntergang und innerhalb geht es dann ohne sie weiter oder so. So wird es ja nicht sein. Also es muss irgendeine Art von Konflikt geben und ich glaube, das wurde da ganz gut angeteasert, dass Alex eine größere Rolle in der Hierarchie des D-Blocks, des blauen Blocks spielen wird, glaube ich.
Also vorbei die Zeiten, wo wir dieses endlose Geturtel und Techtelmechtel zwischen Piper und Alex, was eigentlich gefühlt schon in der letzten Staffel eigentlich die einzige Daseinsberechtigung für die beiden Figuren, oder man wusste ja irgendwie nicht mehr, was man mit denen noch machen sollte. Und dann hat man pro Folge mal ein, zwei so Szenen, die eigentlich eher aus einer Soap-Opera oder so, ach, das nette Liebespaar, auch mal schön. Ich weiß nicht, wer sich das gedacht hat, aber zwischen dem ganzen Chaos und den ganzen Konflikten gibt es dann immer noch mal wenigstens so zwei Relief-Szenen. Romantic Relief, gibt es das Wort? Keine Ahnung.
Nicht in dem Zusammenhang. Aber so.
Ey, wir müssen auf unser R-Rating hier aufpassen, dass wir nicht endgültig das R-Rating bekommen.
Genau. Es ist mir auch am Anfang fürchterlich am Sack gegangen, dass sie ja quasi, wo ist Alex, wo ist Alex? Und sie rennt herum, wo ist Alex? Und es ist wieder so, so sinnlos und so teeny Love Story und auch hier wieder kleines Mädchen Story. Muss ich ehrlich sagen, danach haben sie mit ihr tatsächlich ein paar Dinge anfangen können, wo du auch sagen musst, da ist etwas sehr Subtiles, Gutes haben sie mit ihr angestellt. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber
mit wem jetzt?
Mit Piper. Sie beginnt dieses Match zu organisieren, dieses Pseudo-Baseball-Variante, Kickball, ja, zu organisieren. Mhm. Und sie glaubt, dass das ein Problem lösen kann. Das heißt, wenn du die Leute zusammenbringst, auf diese Art und Weise, dass sich dann alles in Luft auflöst. Und sie hat glaubt, dass sie recht hat. Sie steht freigelassen am Zaun und sieht, wie die miteinander spielen, hat aber null Ahnung, was eigentlich alles passiert ist, dass die gewalttätige, richtig badass Maria diejenige war, die irgendwann mal gesagt hat, so, Schluss aus, Waffen runter, wo du halt immer das Gefühl hattest, die könnte extrem explodieren, und Piper hat geglaubt, ich bin der White Savior im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin der, und die ist einfach so, also da, das war einfach so die Oberdefinition von Privilege und was auch immer, Sie hat keine Ahnung, wie es den anderen geht, wie es den Nicht-Weißen, Nicht-Reichen geht. Und das ist in dieser Handlung sehr subtil rübergekommen. Sie glaubt, sie hat jetzt alles gelöst, ja, indem sie ein paar Unterschriften gesammelt hat, kann man alles lösen. Aber das ist nicht so. Und es ist nicht ihr Verdienst, dass irgendetwas, dass das Spiel friedlich ausgegangen ist, dass sie Spaß hatten, dass es nicht so zu dieser Gewaltorgie gekommen ist, die wir irgendwie geahnt haben. Das Finale war eigentlich relativ fad.
Ach, du wolltest wieder Blut und
Tod. Ich habe es befürchtet. Ich habe nicht gesagt, dass ich es wollte. Ich habe befürchtet, dass es darauf hinausläuft, weil ich mir gedacht habe, sie werden noch mehr Cast bereinigen. Sie haben jetzt schon Cast bereinigt, indem sie die alle auf verschiedene Gefängnisse aufgeteilt haben. Und wir zum Beispiel wie heißt sie? Boo und die Rolle.
Die ist ja noch, war die nicht im. Nee, wo war
die?
Ja,
die hat einen kurzen Auftritt
in Cleveland. Einen kurzen Cameo.
Ja, das, wo, die, wo Linda vom
wo
Purchasing
sein sollte.
Cleveland, das haben sie sogar erwähnt. So. also drei Staaten weiter, ja. Und dann war ja auch noch, ich weiß jetzt nicht, wie die Rolle heißt, aber sie spielt in Orange is the New Black spielt sie eine von den Nazis. Und sie hatte jetzt die Hauptrolle in Billions. Diese Asia Dillon heißt die Schauspielerin. Also in ist jetzt noch, weiß ich jetzt nicht.
Keine Ahnung.
Wurscht, aber die hatte auch noch
kurze... Ich weiß nicht, wer das wieder sein soll.
Die hatte einen kurzen...
extra gestern noch angeguckt, irgend so einen komischen Artikel. Characters we didn't see oder why we didn't see oder where are we or whatever happened with these characters. Genau. Und dann dachte ich, ach du liebe Güte, wer sind diese Leute, an die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte.
Und sie ist einer davon, aber sie hat eine Hauptrolle in Billions, insofern gute Gründe, nicht mehr dabei zu sein.
Habe ich nur die erste Staffel davon gesehen.
Ja, ich habe wieder aufgehört nach der zweiten Staffel. Also es ist dann auch ein bisschen langweilig, aber egal. Ja, wo waren wir?
Also die Nazis sind weg. Ja, die Nazis sind weg.
Die Meth-Heads sind weg. Diverse
White Trash genau. Frauen sind weg.
Und die
Yoga Jones ist weg.
Genau. Die alten Ladies, genau.
Ja, Boo fand ich schade. Hat da irgendwie die Schauspielerin ein anderes Engagement gehabt oder weiß man irgendwie, warum die nicht dabei war?
Keine Ahnung. Ne? Aber ja, es gab halt ein die Entscheidung, wen sie behalten und wen sie nicht behalten, das waren halt schon ein paar, wo, also da könnte man jetzt einzeln drüber diskutieren. Zum Beispiel Sophia haben sie wieder hervorgeholt, die ja auch quasi dort jetzt, die wurde ja auch irgendwie vor zwei Staffeln abgeschoben, zuerst in diese Einzelhaft und dann eben in diese Maximum. Und diese taucht jetzt wieder auf und es geht ihr halt irgendwie dreckig, aber sie hat sich irgendwie arrangiert und sie hat irgendwie komplett sinnlose, kurze Auftritte und die eine...
Ja, aber jetzt ist sie, glaube ich, endgültig raus aus der
Serie. Ja, ja, ne? Die ist halt auch total gut gebucht. Bei der gab es halt auch Verfügbarkeitsprobleme, was ich so gehört habe. Das heißt, die hätte man auch komplett weglassen können, weil wir hätten uns auch nicht mehr an sie erinnert. Und dann gab es halt...
Also erstens war die ja in jeder Staffel noch irgendwie dabei, in ein oder zwei Folgen. Und zweitens finde ich das ja total schade. Das war ja eigentlich eine der interessantesten Nebenfiguren.
Absolut. Da widerspreche ich dir überhaupt nicht. Aber ich fand jetzt andere oder viele andere Figuren auch interessant. Aber ich glaube, wenn du dir die Liste vor dich hinlegst und dann beginnst, einmal Namen durchzustreichen oder sagst, okay, wem können wir einen schnellen Abgang machen oder wem geben wir noch ein Cameo, so wie eben Boo und der einen Nazi-Ding, weiß ich jetzt nicht. Aber indem du sagst, hey, die sind in Cleveland, ist die Sache erledigt, aber du kannst sie theoretisch nächste Staffel wieder herholen. Glaubst du, dass es mehr als die nächste Staffel geben wird? Weil es war ja irgendwie nach der zweiten Staffel gab es, oder nach der dritten Staffel gab es ja dann gleich irgendwie, oh, wir machen noch vier Staffeln, auf jeden Fall einmal. Glaubst du, dass es drüber hinausgehen wird, über die siebte Staffel?
Ich glaube, es läuft da zu einfach noch zu erfolgreich, als dass man jetzt sagen würde, nach der siebten Staffel, gibt jetzt keine Verlängerung mehr.
Aber ich meine, worauf beziehst du das? Ich meine, wir kennen ja keine Zahlen.
Ja, aber es steht doch überall immer, das wäre die erfolgreichste oder zweiterfolgreichste Eigenproduktion von Netflix.
Ja, ne? Wir werden es dann eh quasi erfahren, wenn sie nach der siebten daherkommen und sagen, na, wir machen noch drei. Dann wissen wir wirklich, dass es...
Sind ja immer noch ganz gut oder sind anscheinend wieder besser als bei der letzten Staffel, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann,
ja,
weil ich die letzte Staffel besser fand, aber ich denke, solange da die Kritiker noch mitspielen und irgendwie die Fans noch bei der Stange bleiben, wird man das schon noch ein paar Staffeln machen.
Also ich
wahrscheinlich nicht mehr so großzügig, dass man gleich sagen wird, wir machen gleich geben gleich die nächsten drei nochmal in Auftrag. Aber ich denke schon, man wird da nochmal so von Jahr zu Jahr das weiter bewilligen.
Also ich schaue auf jeden Fall weiter. Ich sage halt, die jetzige Staffel war, wenn ich sie gesamt beurteilen muss, einfach wirklich all over the place. Es waren extrem gute neue Figuren. Es waren extrem viele schwache Storylines für alte Figuren. Also auch die Pensatucky-Ausflug in den Vergnügungspark mit, ich meine, das war ja eh schon nicht mehr zum Anschauen, diese furchtbare Vergewaltigung mit Vergewaltigung und sie ist dann halt einfach sozial komplett unfähig und kann ja gar nicht unterscheiden zwischen Vergewaltigung und oder zwischen Missbrauch und Liebe und er ist halt auch nicht jetzt so der Reifste und dann tingeln die da mit noch am Anhang.
Aber das war doch schon vor 2 Staffeln, wovon redest du?
Was? Ich rede da von dem Ausflug, in den, sie ist ausgebrochen und sie ist als einzige.
Ich meine, diese Vergewaltigung war doch schon vor 2 Staffeln.
Ja, aber dass nicht? Deren Geschichte noch weitergeht, das meine so. Ich, ist einfach so unnötig, ja, weil sie sind immer noch in so einer.
Haben wir uns ja auch letztes Jahr schon gewundert.
Ja, sie sind immer noch in dieser Machtbeziehung, die keiner von den beiden begreift und. Sie kommt dann, ich weiß nicht genau, was jetzt ihre Motivation ist, zurückzugehen. Also sie kann weder nach vor noch nach hinten, aber sie geht dann halt nach hinten, weil es der bekannte Weg ist. Und dann hat sie nichts mehr zu tun. Und da gibt es nur noch eine wirklich, wirklich witzige Episode, wo sie und Crazy Eyes, Suzanne, so ein Ermittler, Fernsehermittler-Duo spielen, was einfach zum Anbissen lustig ist, aber halt jetzt storymäßig nichts zu tun hatte, ja. Und
genau wie eigentlich bei Suzanne, wo die Autoren noch nicht wissen, was sollen wir mit der eigentlich machen.
Ihr bester Auftritt war eigentlich die Eröffnungsszene, ne? Mit dieser Fantasie, wenn du dich erinnerst, wo sie.
Fellini, das war so Fellini-esque.
Absolut. Das war das und natürlich die wie heißt die Schauspielerin Uzo Adubo
Aduba
die ist einfach immer noch die großartigste, also das muss man sagen, die ist fantastisch, unfassbar genial, aber hat halt keinen Plot zu absolvieren, sondern nur Momente, aus denen sie das absolute Maximum herausholt und das ist großartig, finde ich. Also immer noch die beste
im ganzen Ensemble. Plot hatte ich sowieso den Eindruck, Plot gab es irgendwie weniger als in den Staffeln vorher.
Ja, wird schon stimmen, ja.
Also eigentlich gab es nur 2 so richtige Handlungsstränge. Das eine war der, den wir jetzt schon hatten, halt diese Gang-Geschichte wieder mit C-Block gegen D-Block. Und das zweite war eigentlich dieser Prozess gegen Tasty und so diese juristische oder kriminalistische und juristische Aufarbeitung halt von diesem Aufstand aus der letzten Staffel.
Da war es aber auch relativ wenig gekommen, ne? Also das war eigentlich, ich meine, du siehst, wie die irgendwie das nicht wirklich bearbeiten wollen, weil sie keine Ressourcen haben und alle irgendwie eine schnelle Lösung wollen und dann sagen sie so, einer kriegt lebenslänglich, einer kriegt +10, einer kriegt +5 und das passt.
Wir wissen nur noch nicht, wer. Genau. Und da müssen wir jetzt die irgendwie ausknobeln.
Und das ist halt alles ein bisschen, also du musst dich halt wirklich gut erinnern an die letzte Staffel, um es irgendwie gerechtfertigt zu finden, dass jetzt, wie heißt sie? Moment.
Tasty?
Daya. Dass Daya jetzt irgendwie die lebenslange Haftstrafe frisst. Also da habe ich jetzt echt überlegen müssen, okay, sie hatte die Waffe, aber hat sie was hat sie gemacht? Ich konnte mich nicht mehr erinnern.
Aber das war doch Ende der 4. Staffel, wo sie die Waffe in der Hand hatte.
Ja, ja, aber irgendwas hat sie dann während des Aufstands damit gemacht, also keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, wurscht. Auf jeden Fall, das war einfach, und dann gab es mit Blanca gab es ja diese, sie kommt irgendwie ohne Strafe davon, wo du dich auch erinnern musst, hat sie was gemacht, hätte sie eine Strafe verdient? Und dann ist das irgendwie so merkwürdig, warum habe ich keine Strafe bekommen oder keine zusätzlichen Jahre? Und dann wird auch von den Ermittlern irgendwas angeteasert und irgendwie musst du das bis zum Ende musst du dir gemerkt haben, dass das überhaupt war. Und dann ist sie total geschissen, kommt sie nicht bei der richtigen Tür raus in Freiheit, sondern wird gleich von der Grenzpolizei abgeführt und abgeschoben. Und das ist halt auch super hart. Aber irgendwie war und das halt
nicht. Der Gag war so bitter, wo diese, wie heißt sie denn, diese neue Vize-Chefin von diesem Gefängnisunternehmen.
Die Linda von Purchasing? Jetzt Linda, Vice President genau, Linda.
Wo sie dann da diese Tafel enthüllt und dann sagt, ja, und wir diversifizieren jetzt hier und unser neues Projekt ist dieses Abschiebe, also Abschiebehaft Detention Center oder wie das dann heißt. Das war wirklich so, wo mir, nachdem ich vorher wochenlang mich über Seehofer und die deutsche Innenpolitik aufgeregt habe oder überhaupt die europäische Flüchtlingspolitik, wo mir echt das Lachen im Hals stecken blieb, also schon sehr treffend zur, also sehr treffender gesellschaftspolitischer Kommentar.
Ja, nicht auf Europa bezogen, aber natürlich auch gültig. Ja.
Ja, passt auch, genau. Nicht nur du, in Amerika.
Du hattest ja auch noch Black Lives Matter, was auch komplett halbarschig erledigt wurde. Ja, das heißt irgendwie so, okay, da ist eine schwarze Angeklagte und deswegen gibt es halt einmal eine Black Lives Matter Leute im Publikum sitzen, die alle quasi gesichtslos waren. Die waren einfach nur da und hatten T-Shirts an und das war's. Und ja, da gab es auch keine Dimension, die das Ganze irgendwie verhandelt hätte oder sonst irgendwie das Ganze auf eine gesellschaftliche Ebene gehoben hätte. Da hast du einfach nur eine schwarze Angeklagte, ist automatisch oder hat dann automatisch den Support von Black Lives Matter oder hat, also ist das gerechtfertigt oder nicht? Also da müsste man echt juristisch hineingehen oder da hat mir einfach was gefehlt. Ja, natürlich, Tasty ist eine Sympathieträgerin und auch hier müsste man sich wieder konkret erinnern, sie wollte eigentlich nur Gerechtigkeit für ihre Freundin und war aber dann irgendwie die Anführerin des Ganzen. Und Caputo ist ja eigentlich der Einzige, der das noch erkennt oder der Einzige, der noch irgendwie Nuancen sieht in dem Ganzen.
Ja, vor allem hat sie ja nicht diesen Piscatella erschossen, oder? Soweit ich mich erinnere.
Ja, nein, wir wissen ja, dass Piscatella von den Gummigeschossen getötet wurde und dann...
Also das ist ja eigentlich dieses, was eigentlich kritisch ist an dem Handlungsstrang, dass dann praktisch so geguckt wird von den Ermittlern, irgendwem müssen wir jetzt diesen Mord in die Schuhe schieben oder irgendwie muss es da ja einen Verantwortlichen geben und dann werden eigentlich so lange die anderen Verdächtigen manipuliert oder denen halt irgendwie gesagt, ihr bekommt weniger Strafe oder ihr könnt euch dadurch irgendwie freikaufen, dass ihr jetzt alle irgendwie eine Mitinsassin belastet. Und dann wird das halt so hingedreht. Und weil sie halt irgendwie die Lauteste war, ja, während des Aufstands so die Wortführerin war, deswegen ist sie dann praktisch so die Gearschte.
Genau. Und Cindy, ihre Freundin, die daneben war, die daneben gestanden ist die ganze Zeit, ist diejenige, die das eigentlich, also die dafür kämpfen müsste, dass Gerechtigkeit passiert, weil sie weiß, ist die Einzige, die wirklich weiß, was passiert ist, weil ich meine, Suzanne ist natürlich nicht zurechnungsfähig. Und Cindy, das ist ja auch ihr Konflikt, den sie da durchspielt, 13 Folgen lang. Und sie ist total egoistisch. Sie war immer schon egoistisch und sie ist eigentlich wirklich kein guter Mensch. Sie hat ihre guten Phasen, aber sie ist eigentlich ein Dreckscharakter. Also, kennst du nicht vom Storytelling her, sondern ihr Charakter ist, sie ist einfach ein mieser Mensch. Und hier am Schluss ist sie wieder egoistisch, wieder vielleicht in gewisser Weise ein bisschen verständlich, aber sie ist es, die ihre Freundin quasi dazu verdammt, noch mehr Jahre zu kriegen, diesen Mord angehängt zu bekommen. Und natürlich ist sie in einer geschissenen Position, weil sie keine Beweise hat und gar nichts, aber trotzdem, ja, also es...
Ja, aber die Aussage ist schon eher, dass die Leute, dass das System einfach so ist, ne? Das System ist einfach so, dass die Leute stecken da so drin, dass es sowas wie Nächstenliebe oder dass man für seine Freunde einsteht oder so oder jetzt der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen will, das ist halt einfach in dem System nicht möglich, ne? Das
Absolut.
Ist eigentlich die alte Aussage, die wir auch schon aus The Wire kennen.
Und
das System macht den Einzelnen.
Ja. Und dann,
halt so Mitläufer.
Und dann kommt natürlich noch dieses, zusätzlich zum System hast du dann noch, und das ist ja auch absolut unmenschlich und grauslich und verachtens, wert, dieses Fantasy-Inmate-Game, das die Wachen spielen. Also das ist ja wirklich arg.
Und die Werte sind eigentlich immer Arschlöcher, bis auf Luschek. Der ist ja einfach nur Egoist oder irgendwie unfähig, aber die anderen sind irgendwie immer Arschlöcher.
Bei Luschek kannst du quasi argumentieren, der ist Opportunist und der hat nicht das vor, das System zu ändern, auch wenn er jetzt prinzipiell vielleicht irgendwie leichte Momente sieht, dass irgendwas falsch läuft, aber dann am Schluss, ne, fährt er mit seinem was Batmobil oder seinem DeLorean, fährt er dann weg, anstatt, obwohl er weiß, dass das Kickballspiel auf der Kippe steht, fährt er dann weg. Aber der ist halt Opportunist. Aber die anderen Wachen, du hast natürlich die, also speziell die eine,
der Namen ich nie weiß.
Die natürlich so quasi posttraumatisch noch natürlich völlig verständlich.
Ach so, hier geht die Besetzungsliste hier unten ja noch weiter, sehe ich gerade.
Ich schaue gerade, wie heißt sie denn? Wurscht, auf jeden Fall.
Das hilft natürlich auch nicht, wenn hier nur die Nachnamen der Charaktere stehen, hilft es auch nicht wirklich weiter.
Überhaupt nicht, ja. McCullough? Ist sie das?
Ist das ein Frauenname? Artesian?
Ja. Ja, McCullough heißt sie. Ja, die hat ja posttraumatischen Stress, das ist offensichtlich und ist natürlich, auch hier sollte das System sie psychisch betreuen und aber natürlich braucht sie den Job und gibt dort nichts anderes und deswegen ist das Ganze ziemlich geschissen und sie muss den Job wieder machen und ist eigentlich überhaupt nicht mehr dafür geeignet oder noch nicht wieder dafür geeignet. Und dann gibt es am Schluss diese Szene, also am Schluss ziemlich weit hinten, wo sie draußen im Hof ist und Maria, die wir ja als, von der wir noch nicht genau wissen, wie sie jetzt mit ihr weitergeht und die sehr gewalttätig war und was auch immer, und diese ganzen anderen Inmates auf sie losgehen, weil irgendwie der Ball irgendwas, ja. Und sie sieht dann beginnt dann sofort aggressiv zu reagieren und alle wundern sich und dann denkst du dir, du bist umzingelt von gewalttätigen, also bewiesen gewalttätigen Leuten und bist alleine. Und da habe ich jetzt nicht den Fehler bei ihr gesehen, aber in den Kritiken und so habe ich dann schon gedacht, okay, da sehen jetzt alle irgendwie bei ihr den Fehler. Und das ist vielleicht dann doch auch irgendwie wieder die Stärke der Serie, dass sie solche Momente, die eben nicht schwarz und weiß sind, immer noch herstellen kann. Und jetzt
weil wir natürlich als Zuschauer wissen, dass das alles total nette Menschen sind. Wir haben die ja ins Herz geschlossen, aber naja, wahrscheinlich, wenn wir die nur aus der Sicht der Wärter kennen würden, dann wären die uns ja auch nicht so sympathisch.
Genau. Aber
sie entspannt ja dann in der allerletzten Folge während dieses Kickball-Spiels, entspannt sie ja dann eigentlich die Situation noch. Dann steht sie ja mal so kurz auf der Kippe.
Die Maria meinst du?
Glaube ich. Nee, ich meine diese Wärterin.
Achso, ja.
Weil ihr macht doch Maria, glaube ich, diesen Vorschlag, dass da jetzt neue Teams gewählt werden sollen. Und dann ist sie das nicht. Und dann zögert sie erst noch und dann stimmt sie irgendwie zu. Und dadurch wird das ja eigentlich die Situation dann entspannt, dass jetzt halt nicht C-Block gegen D-Block. Also eigentlich so fängt sie sich ja dann doch wieder und tut dann doch irgendwie im entscheidenden Moment das Richtige.
Aber Maria ist ja diejenige, die sie quasi drangsaliert hat in der Staffel vorher. Die sie ja in Unterwäsche gefangen gehalten hat und was auch immer. Also Maria ist ja quasi ihr persönlicher psychischer Dämon, der manifest vor ihr steht. Und nicht nur in der Situation im Hof, wo halt Maria gemeinsam mit 20 anderen vor ihr steht und sie dann sofort den Schlagstock zückt, weil die Situation tatsächlich bedrohlich ist. In der Situation kommt ihr Dämon und fragt, will einen Gefallen haben. Ja, und sie muss jetzt die Situation einschätzen, dass das gefährlich ist oder nicht, oder bringt's was, oder tue ich dir jetzt was Gutes, will ich ihr was Gutes tun? Also da sind so viele Elemente in dieser Szene drin und sie entscheidet sich dann quasi richtig und sie könnte einfach sagen, mir wurscht, spielt's, was ihr wollt.
Ja, das ist doch toll, das zeigt doch, dass der Einzelne doch noch irgendwie einen Einfluss ausüben kann oder einen Unterschied machen kann.
Und es zeigt vielleicht, dass sie auch jetzt psychisch auf dem Weg der Besserung ist und quasi mit Maria auch umgehen kann.
Und in den Sonnenuntergang dann reiten wird.
Ja, naja, Maria hat ja plus 10 bekommen, oder? Die war ja, glaube ich.
Oh Mann, und Daya hat jetzt lebenslänglich. Das heißt, die müssen wir noch jetzt lebenslänglich weiter in der Serie sehen.
Die
ist auch nicht sehr
interessant, ne? Die hatte von Anfang an...
Die war auch eigentlich noch nie so richtig interessant, oder?
Naja, diese Geschichte mit dem Pornstash und...
Was ist eigentlich aus dieser Schwangerschaft geworden?
Na, sie hatte das Kind und hat es dann hergegeben.
Was ist eigentlich aus diesem Typen geworden, der ist auch mit im Auto in den Sonnenuntergang gefahren am Ende von irgendeiner Folge?
Der meinst der...
Der Vater der, von dem Kind. Also ziemlich so, oder das Standardschema, wie man Figuren aus dieser Serie rausschreibt, scheint irgendwie zu sein, dass sie in ein Auto einsteigen und einfach mal unangekündigt den Start verlassen.
Ja, der ist doch auch irgendwie, ist der tatsächlich weggezogen, ja. Da gab es irgendeine Erklärung, aber das war ja auch schon in der vierten Staffel oder so, das ist auch schon ewig her eigentlich.
Oder dritten, ja.
Ja.
Ja, Caputo sollte eigentlich auch nach Missouri ziehen.
Ja, um den wäre es aber schade gewesen. Da.
Bitte?
Um den wäre es aber schade gewesen als Charakter. Also der ist
ich
einfach
weiß nicht, ob man den, hat man jetzt noch irgendeinen Grund, den in der nächsten Staffel wieder einzubauen? Was macht der jetzt? Nein. Der gründet jetzt wahrscheinlich die Gewerkschaft der kritischen Directors of Human Activity. Wie viele es da auch geben mag in dem Bundesstaat.
Ja. Genau. Nein, aber du brauchtest ihm, um Taste irgendeine Art von Chance zu geben. Was dann am Schluss eh.
Na, in dieser Staffel war ja noch sehr gut. Oder hat er ja noch. Also eine komische Funktion sowieso, aber halt auch eine dramaturgische Funktion gehabt. Aber nächstes Mal weiß ich nicht, wenn er nicht wieder irgendwie einen Posten als Gefängnischef annehmen will. Was will man denn mit ihm noch machen? Keine Ahnung.
Ich meine, ich schau mal kurz die Liste durch. Du hatten Lorna hatte.
Wen wir als Showrunner rausschmeißen würden.
Ja.
Oder so.
Lorna hatte ja auch nichts zu tun. Die war ja wirklich nur da am Rand. Und die ist halt schwanger. Da waren ein paar lustige Momente, aber das war's. Dann hast du unser Favorite Goth Girl, das getrennt wurde von ihrer besseren Hälfte. Die ist ja auch, weiß ich jetzt auch nicht, warum sie die eine behalten haben und die andere nicht. Also das haben sie vielleicht auch eine Münze geworfen.
Weil die eine einen offiziellen Credit als Hauptdarstellerin schon vorher hat.
Das stimmt natürlich.
Habe ich irgendwie jetzt auch mal ganz erstaunt zur Kenntnis genommen.
Das stimmt.
The Hot One, oder wie Luschek gesagt hat, ja, The Hot One hatte gar keinen Credit.
Genau.
Ja, aber das war doch trotzdem ziemlich lustig, das Radio Morning Show Dream Team aus Flacker und Cindy war doch eigentlich ziemlich lustig.
Ja, das hatte schon was. Und dann haben sie noch, ich weiß nicht, so die Lori Petty haben sie auch noch wieder ausgegraben für einen Gastauftritt. Wenn du dich erinnern kannst, die Lolly, ja. die Verrückte mit der Brille und den kurzen Haaren.
Ja, die ist auch vorher ja schon da in diese Hochsicherheitsabteilung
geschoben. Genau, aber die hatte auch noch einen Gastauftritt, aber die brauchen wir jetzt auch nicht mehr wirklich. Die war überhaupt immer ein bisschen sehr anstrengend. Die war schon ein guter Charakter, aber halt total anstrengend. Healy haben sie auch wieder ausgegraben.
Der war ja in der letzten Staffel, tauchte er glaube ich gar nicht auf, hatte aber immer einen Credit.
Ja, ich glaube, da haben sie wahrscheinlich noch irgendwelche Altlasten abzahlen müssen. Ist halt so bei diesen Ensemble-Serien. Ich glaube, also speziell hier ist es extrem. Und dann, was hältst du von Aleda, von ihrem von ihrer Freiheits-Storyline?
Ja, das zeigt halt auch nur wieder diese Vergeblichkeit. Ne? Ich habe immer damit gerechnet, dass sie sowieso eigentlich wieder verurteilt wird und dann wieder auf der anderen Seite des Gefängniszauns landet. Ja. Zeigt halt wieder diese Vergeblichkeit, dass sie erst versucht, mit ehrlichen Mitteln irgendwie dann nach der Entlassung ihre Familie zu ernähren, dann mit diesem komischen Schneeballsystem da, dieses komische, was ist das eigentlich, Abnehmprodukt oder was ist
ja,
das?
Ja, wurscht, Herbalife oder irgendwas. Zu verkaufen. Ist sowas, ja.
Und dann merkt sie halt, okay, das bringt nichts, außer dass ich mich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr bewegen kann, weil ich den Scheiß da jetzt rumstehe.
Das war ja nicht einmal ihre Wohnung, ne? War das ihre Tochter, wo die dann delogiert wurden?
Ja, und jedenfalls, und dann kommt sie halt doch wieder drauf, dass sie auf ehrliche Weise keine Chance hat, für ihre Familie zu sorgen und dann doch wieder in den Drogenhandel einsteigen muss.
Und Gott sei Dank gibt es genug unehrliche
Wachen. Depperte Wärter, die da noch mitmachen.
Ja. So, und jetzt die finale Frage. Werden wir Piper noch einmal sehen? Was ist mit ihr? Also ich glaube...
Ich habe schon irgendeinen Artikel gelesen, dass wir sie wieder sehen werden.
Ja, die ist wahrscheinlich auch ein Altlastenvertrag. Und sie ist halt irgendwie quasi die...
Die macht ihren Seifenladen jetzt nochmal auf in Brooklyn oder wo der war.
Wahrscheinlich. Oder glaubst du, sie leistet sich irgendwas Saudeppertes, ein Autounfall oder sowas, wo sie schuld ist und dann kommt sie wieder rein. Also das wäre jetzt sehr billig, wenn sie sich sowas einfallen lassen würden.
Also ich glaube, die sieht man jetzt noch mal einmal pro Folge in ein oder zwei Szenen, wie sie jetzt versucht, ihr Leben außerhalb wieder auf die Reihe zu kriegen. Und spätestens nach der 7. Staffel ist sie da, glaube ich, endgültig weg.
Also genau, wenn es dann halt weitergeht, ja. Das wahrscheinlich.
Dann reitet sie mit Alex in den Sonnenuntergang.
Es wäre spannend gewesen, wenn du den Vergleich hättest zwischen Aleda und Piper, weil unterschiedlicher kann ja die Ausgangssituation nicht sein und hier kommt dann halt wieder dieses also Piper kommt ja in ein intaktes System zurück. Ich meine, sie hat reiche Eltern.
Aber Jason Biggs ist doch weggelaufen, er hat doch eine andere.
Ja, aber sie hat ja auch eine andere. Also, aber sie hat Geld, sie hat System, Support-System, sie hat einen Bruder, der sich um sie kümmert, wie wir jetzt wieder gesehen haben.
Und,
also, ja. Naja, das ist einfach eine andere Situation. Und auch hier wieder ist ihr wurscht, ob drin oder draußen. Sie ist
es gibt doch irgendwo mal, ich weiß gar nicht mit wem, es gibt doch mal so einen Dialog zwischen Piper und irgendeiner, ja, wenn ich jetzt wüsste, wer das gewesen ist, die halt nicht weiß ist, wo sie dann irgendwie meint, für dich ist das jetzt irgendwie so eine Erfahrung, hier eingesperrt zu sein oder ungerecht behandelt zu fühlen. So eine Erfahrung, die du jetzt einmal für ein paar Monate machst und wenn du aber mit so einer Hautfarbe geboren bist wie ich, dann hast du diese Erfahrung dein ganzes Leben lang.
Genau, ja. Und dann, wo wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, ob es super nötig ist, dass man Patrick Stewart wieder als Kapitän Star Trek zurückholt. Was ist mit Kate Mulgrew? Weil die hatte ja auch nicht wirklich was zu tun.
Ich dachte, worauf willst du denn jetzt hin?
Die hatte ja auch nicht wirklich was zu tun. Die könnte man auch wieder reaktivieren als Star Trek-Captain.
Dass man Patrick Stewart endlich mal hier ins Gefängnis schickt.
Ja, bitte. Patrick Stewart als Evil
Star Trek-Captain's Revival. Reunion. Und dann könnte auch noch William Shatner nochmal vorbeischauen.
Ja, nein, der ist langsam wirklich zu alt. Der ist doch auch schon 80 oder sowas, oder?
Der war doch schon 80, als ich den vor 5 Jahren auf irgendeiner FedCon gesehen habe.
Achso, dann ist er vielleicht schon kurz vor 90. Aber
den lassen wir mal lieber noch ein paar schöne Dokus über Star Trek-Schauspieler drehen.
Ah ja. Bald kommt eine Deep Space Nine-Doku raus übrigens. Egal. Kate Mulgrew, Red.
Ja, die hat nicht so wahnsinnig viel zu tun.
Die hatte ja, also der Charakter war komplett eindimensional in dieser Staffel. Das war halt auch total schade, aber andererseits, die braucht halt, also Red hat nur funktioniert im Zusammenhang mit ihrer Familie. Ja? Die hat nie als Einzelcharakter irgendwie besonders interessant oder irgendwas Eigenes verfolgt. Hat halt ihre, und außerhalb hat sie noch diese Familie. Und dann gibt es diesen Moment, wo sie aus Rache zuckt sie aus und lässt sich und wird in die Ding geschmissen, in dem Moment, wo ihre Familie endlich vorbeikommt und so. Und das war dann halt auch schon weder tragisch noch traurig noch sonst irgendwas. Das war einfach nur mehr unnötig. Und hat wir halt.
Das war einfach nur dumm, ja.
Das hat halt einfach den Deckel auf den Charakter drauf gemacht. Die ist einfach wurscht. Und die hat dort auch keine Funktion.
Auch, dass sie irgendwie nicht da aus ihren vorgefestigten Schemata mehr rauskommt.
Aber damit ist sie auserzählt. Das heißt, die kann jetzt dort im Loch schmoren Und von mir aus können wir für ein Cameo vorbeischauen, wenn Kate Mulgrew nichts Besseres zu tun hat. Aber prinzipiell brauchen wir sie nicht mehr. Also die würde ich auf jeden Fall nochmal streichen, wenn wir schon dabei sind.
Die kostet auch am meisten
wahrscheinlich. Ja, das glaube ich
nämlich. Aus ökonomischer Sicht natürlich vernünftig, die dann zu streichen.
Deswegen sage ich, machen wir ein Admiral Janeway Spin-Off und für die Star Trek Nostalgiker und gebt uns hier ein paar gute Charaktere oder nur gute Charaktere und streicht die man streichen kann.
Ja, aber es sind doch so viele jetzt schon weg. Wen will man denn jetzt noch streichen? Guck mal, wir haben hier nur noch 18 Hauptpersonen so in dieser Staffel gehabt.
Nur.
Ich weiß nicht, wen will man denn jetzt noch streichen? Okay, Flacker ist, glaube ich, raus, ne?
Ja.
Die wird jetzt abgeschoben.
Nein. Blanka ist das. Blanka. Flacker ist doch.
Ach, jetzt habe ich die schon wieder verwechselt. Entschuldigung.
Die mit den Augenbrauen. Blanka. Das ist. Also, die früher mal eine Augenbraue
hatte. Also, wenn wir nicht noch einen Spin-off in dem Detention Center bekommen, dann ist sie doch jetzt raus. So, dann haben wir ja eigentlich nur noch. Gloria haben wir noch. Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Die gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Mit ihrem kleinen Flirt mit Luschek.
Die hatte eine Hauptrolle in Dietland, die Schauspielerin, falls du die Serie gesehen hast.
Ja, ich kann mich schon wieder nicht an die Schauspielerin erinnern.
Wie heißt sie? Selenis Levia. Leva. Und ja, könnte sein, dass die auch woanders gut gebucht ist. Aber ja, du hast recht.
Wen haben wir denn noch? Frieda. Könntest du jetzt sagen, ist auch auserzählt?
Eigentlich ja, definitiv.
Ihre beiden Hauptkonkurrentinnen sind ja jetzt beide entweder tot oder weggesperrt.
Und es erinnert sich keiner mehr an sie. Es gibt niemanden, der weiß, wer sie ist, weil die beiden, Carol und Barb, haben ja niemanden gesagt, bringt Frieda um jeden Preis, oder? Es gibt ja eigentlich niemanden mehr. Das heißt, sie lebt jetzt ihr Leben im langweiligen Florida B-Block.
Und kann da stricken lernen.
Ja, und das ist halt die Frage, also da gibt es einfach nichts zu tun. Und dort ist halt auch, wie gesagt, Pensataki sehe ich nicht mehr wirklich was. Crazy Eyes, Susan, weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass man da noch was machen kann. Aber die hat halt immer noch dieses Geheimnis in sich, immerhin. Ja, tja. Es schaut tatsächlich.
Was machen wir in der nächsten Staffel?
Was machen wir
Mensch,
wirklich?
Gut, dass ich kein Drehbuchautor bin.
Was machen wir wirklich?
Das ist ja echt schwierig.
Aber also, setzen wir uns nächstes Jahr trotzdem wieder zusammen und schauen mal, was wahr geworden ist.
Also entweder, ja, auch wenn es gar keine Staffel mehr gibt, sprechen wir trotzdem eine Stunde drüber. Ja, entweder macht man jetzt das radikale Reboot und verlegt jetzt einfach die Handlung in dieses andere Gefängnis da nach Ohio oder wo das ist. Oder Cleveland. Oder es gibt ja noch diverse andere Gefängnisse, wo irgendwelche ehemaligen Hauptfiguren untergekommen sind.
Das wäre aber super hart, wenn du das wirklich machen würdest. Okay, wir sind jetzt in Cleveland, ein Gefängnis, das wir gar nicht kennen, wo all unsere Nebencharaktere entsorgt werden. Und vielleicht tust du noch den Caputo dorthin versetzen.
Ah ja, da haben wir für den auch einen neuen.
Genau. Und,
nicht schlecht.
Und der kann, vielleicht nimmt er ein, zwei Correctional Officers mit, weil sie sich da unwohl fühlen, zum Beispiel eben die McCullough und den
das
Mormonen.
Das ist ja wie bei Dr. Specht früher, um jetzt hier mal in meine ganz alten Sozialisationszeiten zurückzukehren, wo dann der in der nächsten Staffel der Lehrer in einer Schule in einem ganz anderen Bundesland ist und zufälligerweise im Laufe der Staffel dann ehemalige Leute aus dem Kollegium seiner letzten Schule dann auch dort dahin versetzt werden. Nee, aber das wäre immer eine radikale Maßnahme. Wir schmeißen einfach bis auf Piper, die müssen wir halt jetzt noch zeigen, wie die draußen wieder Fuß fasst. Alle anderen Hauptfiguren schmeißen wir einfach raus und machen mit den ehemaligen Nebenfiguren einfach weiter.
Weil ich meine, theoretisch könntest du die Serie ja wirklich endlos weitermachen.
Ja, wie bei Grey's Anatomy oder Emergency Room.
Genau.
Einfach mit neuen Ärzten.
Genau. Weil es hat ja, wie gesagt, ich glaube, an den neuen Charakteren ist es diese Staffel nicht gescheitert, an Badison und Daddy und Ja, Carol und Barb waren halt genau gut für eine Zweidrittel-Staffel-Handlung. Das passt schon, ja.
Also viele neue haben wir doch eigentlich gar nicht. Ich habe immer irgendwie gelesen, irgendwelche Leute regen sich darüber auf. Oh, jetzt hat man 10 alte Figuren, endlich mal ist man die mal losgeworden. Jetzt hat man schon wieder 15 neue eingebaut. Das waren doch eigentlich jetzt nur diese 4, die eine größere Rolle hatten. Alle anderen sind doch wirklich so unter ferner
Liefen. Naja, und die Correctional Officers, hast du einige neue?
Ja gut, da kommen ja ständig neue Gesichter.
Ja, das stimmt schon. Und dann hattest du, ich schaue gerade auch hier die Liste durch, ne? Da hattest du halt ein paar Mitläufer, hattest du noch. Und dann haben sie, ich weiß nicht warum, sie heißt, wie heißt die Rolle? Irene Cabrera oder Zirconia, die mit den Zähnen. Aus irgendwelchen Gründen haben sie die auch mitgenommen. Die einfach immer so die extra mit 2 Zeilen pro Folge war. Aus irgendwelchen Gründen hat die das überlebt, also der Charakter hat die Streichungen überlebt und hat irgendwie so 3-4 lustige, wirklich lustige Momente, wo sie sich im Gips, ja, vielleicht hat sich die Schauspielerin echt das Bein gebrochen und war halt einfach und nur
konnte
so.
Konnte deswegen den Drehort nicht mehr verlassen oder wie?
Aber die war einfach wirklich sinnlos und da habe ich mich schon öfter gefragt, so, die habt ihr jetzt behalten für, ja, um das Ganze ein bisschen lustig zu gestalten oder was? Keine Ahnung. Da hättet ihr Boo auch behalten können, wenn wir uns ehrlich sind. Naja, aber ich nehme mal an, dass finanzielle Überlegungen sicher auch eine Rolle spielen bei sowas. Und da ist dann Lea Delaria, also die Big Boo spielt, sicher viel teurer als Daniela de Jesus. Und jetzt habt ihr wieder Namen gelernt, die ihr nicht wusstet. Und ich habe sie auch nur einmal jetzt gelesen.
Ich kann mich überhaupt nicht an diese Figur erinnern, ehrlich gesagt.
Doch, das war die mit diese Latina mit den kurzen Haaren und den Metallzähnen. Und die Zirconia heißt, und dann sagt Madison zu ihr, na, du bist ein Diamant oder sowas. Du, oder wenn du mir hilfst, da die Leute umzubringen, bist irgendwie sowas.
Okay. Hat keinen bleibenden Eindruck bei mir.
Weil sie eben diese glitzernden Zähne hat, nennt man sie Zirconia. Und keine Ahnung, irgendwie. Doch, wer sich anschaut, wird sich an sie erinnern. Oder sie, aber sie ist wirklich einfach nur daneben her. Aber sie war von Anfang an dabei. Ich glaube, sie war wirklich.
Ja, da hatten wir ja so einige, die immer dabei waren und dann manchmal nur einen Satz pro Staffel hatten oder so. Chang, wo ist Chang? Ich habe gelesen, das wird irgendwie mal erwähnt, dass die auf der Flucht gefasst wurde. Da könnte man auch noch einen Spin-off machen.
Die war nämlich lustig, wenn, aber man hat sie einfach nicht verstanden.
Wenn gar nichts mehr läuft, wenn gar nichts mehr stimmt mit der Quote, dann machen wir einfach noch das ein oder andere Spin-off.
Ja. Musst du auch mal überlegen, wie unfähig die sind, dass die nicht drauf kommen, dass die nicht auf die richtige Zahl kommen und dann eine Linda von Purchasing da monatelang nicht gefunden wird. Das ist einfach nur lächerlich. Wie oder sagt wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist das sogar reell. Ich glaube, dass das wahrscheinlich wirklich passieren könnte. Und aber das ist einfach absurd und arg eigentlich. Aber es hat mich amüsiert.
Ja, also zumindest das hat dich schon mal amüsiert. Wie hat dir der Rest der Staffel gefallen?
Ja, wie gesagt, all over the place, aber auf jeden Fall kein Grund aufzuhören. Ich schaue sicher weiter. Wie gesagt, ich sagte, es läuft auf Nikki versus Alex hinaus. Das ist mein Tipp. Und ich glaube, das wäre auch rein von den Charakteren her, die noch was zu bieten haben, glaube ich, eine gute Idee. Und dann schauen wir mal, was sie vorhaben, ob sie die tatsächlich das Gefängnis erweitern, um diesen Abschiedetrakt. Und dann, ja, ich, wie gesagt, ich habe natürlich leider kein Mitspracherecht, wer gestrichen werden wird, nicht. Aber ja, ich hätte es gerne. Vielleicht sollte ich mal einen Leserbrief, einen Seherbrief schreiben. Old school, auf der Schreibmaschine. Vielleicht macht das Eindruck.
Servandos Kate oder Jenji Cohen oder ein
wen? Ja, genau. Kate Margrow raus. Taylor Schilling raus.
Liebe Jenji, nachdem ich mich schon durch 8 Staffeln Weeds gequält habe, möchte ich dir jetzt endlich mal schreiben.
Das schulde ich ja noch. Ich habe eine halbe Staffel gesehen. Ja.
Okay. Ich fand schon irgendwie die schwächste Staffel. Mir hat die letzte ja noch gefallen, die von allen Kritikern irgendwie eher negativ bewertet wurde. Da war irgendwie noch mehr los mit diesem Gefängnisaufstand. Hier hatte ich jetzt doch über weite Strecken so den Eindruck, es zieht sich jetzt irgendwie so hin. Am Anfang haben wir 5 oder 6 Leute, die da jetzt in Einzelhaft sind. Dann wird in jeder Folge eine entlassen und das zieht sich schon mal irgendwie die Hälfte der Staffel gefühlt. Ich glaube, es waren eigentlich nur 4 Folgen, aber das zieht sich dann irgendwie so hin, bis dann zum Schluss nur noch Tasty als Hauptverdächtige oder der halt die Schuld zugeschoben wird, dann halt noch übrig ist. Achso, was macht man mit der jetzt eigentlich? Die ist ja jetzt auch plötzlich wieder zurück, ne?
Ja, also die ist definitiv einfach eine der, weiß ich, Top 5 Figuren. Das heißt, die rauszustreichen ist, und sicher ist sie auch eine der beliebtesten. Und ich, auch bei mir, ich habe einfach gewisse Sympathien für die Figur, auch wenn sie nicht immer jetzt gut ist im klassischen Sinne, aber sie ist auch zumindest nicht eindeutig böse. Und ich glaube, da wird es einfach, die wird, was hat sie, 10 Jahre gekriegt oder so? Keine Ahnung, wahrscheinlich kommt das noch. Und
ich denke, die hat jetzt auch lebenslänglich.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
Wegen Mordes, da kriegt man nur lebenslänglich oder nicht?
Weiß ich nicht, nicht notwendigerweise. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Aber hier steht es nicht in der Zusammenfassung. In the second degree, ne? Found guilty of murder in the second degree, das heißt.
Ach Gott, das sind wieder juristische Feinheiten.
In the first degree wäre wahrscheinlich Todesstrafe. Also, wurscht. Ja, also schauen wir mal, was daraus wird.
Ich kenne nur Verhör dritten Grades, aber was ist denn Mord zweiten Grades?
Ja, das ist so wie bei uns heißt es halt Totschlag. Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung, was weiß ich, keine Ahnung.
Wohlwollendes Hinnehmen des Todes eines anderen.
Genau. Ich finde ja
prinzipiell. Aber die Schauspielerin ist auch einfach gut. Also ich muss sagen, die beste oder die eigentlich die besten Szenen, die beeindruckend sind, die, wie sagt man, die mitreißendsten Szenen emotional waren eigentlich die mit Tasty. Einmal dieses Gespräch, wo Caputo sie da ermutigt, sie solle doch noch nicht aufgeben, sie könnte ja noch durch ihren Auftritt vor Gericht da die Jury umstimmen und dann halt auch, wie das Urteil verhängt wurde. Das war schon sehr gut gespielt.
Also ich glaube, an der schauspielerischen Qualität mangelt es im ganzen Cast nicht. Das Casting ist unfassbar gut. Und vor allem dafür, dass man sehr viele von den Schauspielerinnen vorher nicht kannte. Also in der Breite nicht kannte. Jetzt muss man sagen, die Schauspielerin von Tasty, die hat ja, glaube ich, an Tony gewonnen letztes Jahr. Musical mitgespielt, also ich glaube, die ist auch gut gebucht. Also es wird nicht günstiger und insofern ist es natürlich und gesamt betrachtet, ne, wir hatten 5 Staffeln in diesem Camp und dass sie da jetzt irgendwie das ganze Setting geändert haben, ohne das Setting zu ändern, also das klingt jetzt komisch, aber ich meine es so. Wir sind immer noch im Gefängnis, wir haben alle noch sehr bekannte Schemen, aber es ist trotzdem anders. Das macht ja absolut Sinn. Jetzt ist, was du vorher kritisiert hast, dass dir das alles ein bisschen zu zart ging, da muss man natürlich auch entgegnen, dass die letzte Staffel innerhalb von 5 Tagen spielt und diese Staffel spielt definitiv innerhalb von 9 Monaten oder so. Oder innerhalb von Monaten auf jeden Fall. Da sind zwischen den Folgen teilweise sehr große Abstände. Und das merkt man dann auch im Erzählen und da ist es dann vielleicht nicht angebracht oder fair, die 2 Staffeln zu vergleichen oder diese Staffeln überhaupt, also das ist zumindest schwierig. Ich würde auch behaupten, dass die Staffel jetzt vielleicht insgesamt eine der 3 schlechteren ist, aber ich würde sagen, die Staffeln sind jetzt nicht so weit auseinander, dass man sagen kann, sie war extrem schlecht oder so. Insofern bin ich sehr zufrieden, ich finde es keine verschwendeten 13 Stunden. Und ich bin froh, dass das regelmäßig kommt. Jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, Juni, Juli, gibt es eine neue Staffel. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch über die 7. Staffel, also ich würde es mir auf jeden Fall anschauen, über die 7. Staffel hinaus. Und ja, ist eine tolle Serie. Und ich würde verstehen, wenn das die beste, erfolgreichste, whatever's Netflix-Serie ist. Und ich bin, aber gut, ich war noch nie unzufrieden mit Netflix, also an mir liegt es nicht.
Irgendwann gucke ich das nochmal, wenn ich ganz viel Zeit habe, dann gucke ich einfach nochmal von der ersten Folge an. Da schließe ich mich so eine Woche ein hier in Einzelhaft und gucke mir einfach dann alle 100 Folgen hintereinander an.
Genau.
Das wird ganz faszinierend sein, was mir dann plötzlich für Handlungsstränge oder irgendwelche Anspielungen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Mir geht es immer so, dass ich denke, ich habe eigentlich 90% von dem, was letztes Jahr passiert ist, habe ich eigentlich sowieso schon wieder vergessen.
Definitiv. Geht mir genauso, ja. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr vorher nochmal die 4. Staffel davor geschaut, tatsächlich. Aber diesmal habe ich das nicht gemacht. Und ich fand es auch tatsächlich ein Fehler. Also ich glaube, ich werde mir nächstes Jahr auf jeden Fall die Staffel nochmal anschauen, um vorbereitet zu sein und auch mal zu wissen, wer ist eigentlich wo und wer ist freigelassen und wer hat wie viele Jahre dazu bekommen und wer ist in welchem Block und warum und wer ist mit wem befreundet und nicht. Und das hast du halt, das Ganze ist dann
das
halt...
Das hast du halt nicht bei so einer Serie wie, es fällt mir gerade kein Beispiel ein.
Big Bang Theory, jeder Sitcom, ne?
Irgendwas, wo halt nur, jetzt wollte ich irgendwie sagen, sowas sagen wie Derek, wo halt nur, oder... Es muss doch noch ein aktuelleres Beispiel geben, wo halt nur zwei oder drei Hauptfiguren sind oder so. Hier hast du das Problem natürlich schon allein deswegen, weil du diese Unzahl an Figuren, wo ich mir beim besten Willen nicht merken kann, was wurde jetzt über die eine in der Rückblende, die schon in der 2. Staffel mal kam. Wie bei Cindy, du wusstest ja offensichtlich noch, dass wir das schon mal gezeigt bekommen haben, dass sie Mutter ist. Ich konnte mich da wirklich nicht mehr dran erinnern.
Ja.
Mir könnte man auch einfach alle 2 Jahre die gleichen Rückblenden nochmal einbauen. Ich würde wahrscheinlich gar nicht merken. Ja, ein kleiner Tipp, wie ihr auch Geld sparen könnt, liebe Produktionsfirma, baut einfach die alten Rückblenden aus Staffel 2 nochmal in Staffel 7 ein.
Genau. Zur Sicherheit. Dass wir uns auskennen, ja. Was schauen wir als nächstes? Wollen wir irgendwas empfehlen? Hast du irgendwas zu empfehlen?
Ja, Insatiable natürlich, um mich hier nochmal völlig unbeliebt zu machen. Und über Glow hätten wir eigentlich auch mal sprechen
können. Oh ja.
Ich neulich, ne?
Die 2. Staffel war auch wieder super.
Da ist eigentlich das gleiche oder ähnliche Prinzip, nur noch nicht ganz so viele verschiedene Figuren.
Beziehungsweise es ist das gleiche Prinzip wie bei Halt and Catch Fire, oder? Sie wechseln jetzt mal die Stadt. Machen dort was ganz anderes.
Was ganz anderes?
Naja.
Eigentlich catchen die immer noch.
Ja, aber trotzdem irgendwie so als... also schauen wir mal, wie das dann dort läuft. Auf jeden Fall wird's...
Da hat man zwar nur die Hälfte der Figuren, dafür aber auch nur die halbe Laufzeit. Also das gleicht sich eigentlich auch dann wieder aus.
Das stimmt. Nein, auf jeden Fall... 2 der besten Serien, die bei Netflix aktuell laufen. Also die eindeutig 100% von Netflix sind. Ne? Das wird ja extrem viel co-produziert und so. Ich meine, Better Call Saul ist ja auch eine Netflix-Serie und ist extrem gut, aber es ist eben nicht 100% Netflix.
Also wir sind eigentlich, wir outen uns hiermit endgültig als Genji Cohen-Fans.
Ja, sowieso.
Wenn sie noch irgendwie eine Musical-Serie mal machen würde, dann würde es ihr, glaube ich, noch besser gefallen.
Genau. Ja.
Vielleicht Musical-Frauengefängnis-Serie.
Das wär's überhaupt.
Oder vielleicht wäre das noch eine Idee für einen sanften Reboot. In der 7. Staffel soll einfach mehr gesungen werden.
Genau. Du hast so einen Scrubs-Charakter, wenn du dich an diese eine Folge erinnerst, die so irgendein Hirnleiden hatte und hat alles in Musical-Form erlebt.
Ich habe Scrubs nie gesehen.
Das war eine witzige Folge. Das war eine witzige Musical-Folge. Und immer aus der Perspektive dieser Patientin haben alle gesungen und dann haben sie Perspektive wieder gewechselt und dann war wieder alles normal.
Musical-Folgen sind ja eh nicht das Schlechteste.
Ja.
Oder?
Ja, ich habe überhaupt nichts gegen Musical-Folgen, aber Es gibt, ist nicht jede Serie dafür geeignet. Also ich glaube, die...
Bei Star Trek gab es überhaupt noch nie eine Musical-Folge. Fällt mir rum eigentlich nicht.
Warte mal.
Dabei singen ja manche ganz gut.
Naja, du hast den, du hast
Brooks die singt, glaube ich, ganz gut.
Die ganze 7. Staffel und ich glaube auch die, teilweise die 6. von Deep Space Nine hast du, spielt eigentlich am Holodeck in dieser Bar mit Vic Fontaine. Und jeder hat ja, mindestens ein Lied zu singen. Also du kannst die 1,5 Staffeln als Musical sehen.
Ach, stimmt, irgendwann singt doch Avery Brooks zusammen mit dem Vic Fontaine.
Ja.
Das fällt mir wieder ein. Mein Gott.
Ich glaube, I Got a Kick Out of You war es von aus dem, das wiederum aus einem Musical ist. Egal, wurscht.
Mein Gott, was das Holodeck als ja, so ermöglicht.
Und daneben ist halt irgendwie noch irgendein Krieg, The Dominion War, aber den interessiert keiner, nur was am Holodeck passiert. Und die Holodeck-Charaktere dann wieder Eigenleben entwickeln. Warte mal, Musical-Folge, Star Trek, naja.
Neulich gab es eine gute, bei Riverdale gab es noch eine Musical-Folge.
Ach so, das schaue ich nicht, nein. Da habe ich die erste Folge geschaut und dann nicht weiter. Apropos gute Musical-Folge, ja. Bei Buffy gab es ja eine und das wird ja auch wieder neu aufgewärmt. Oh Gott, wollen wir das?
Oh je, aber nicht mit der gleichen Schauspielerin.
Ich weiß es nicht, glaube ich. Aber jetzt kommt ja apropos übernatürliches Aufwärmen von Jugendserien. Aufwärmen von übernatürlichen Jugendserien, so geht der Satz. Da gibt es ja die neue Version von Sabrina, The Teenage Witch, die viel düsterer, viel dunkler sein soll.
Habe ich auch nie gesehen.
Mit, was? Mit Melissa Joan Hart?
Das ist doch auch...
Das hast du nie gesehen?
Habe ich... Nee.
Okay.
Du vergisst immer, dass ich 10 Jahre älter bin als du.
Naja, aber die war ja schon nicht mehr jung als ich, die als Jugendlicher gesehen habe, also...
War das nicht so eine Jugendserie?
Ja, klar, war es eine Jugendserie, aber...
Ja, warum hätte ich denn irgendwie mit 36? Nee, wann lief die?
Nein, aber als ich sie gesehen habe, war sie ja schon über 10 Jahre alt. Das heißt, du hättest sie ja live erleben können. Also ich habe ja schon...
Ja, ich bin doch immer noch dabei, die ganzen Coming-of-Age-Serien zu gucken, die ich als Jugendlicher verpasst habe.
Mila Superstar.
Irgendwann werde ich das auch nochmal schaffen, wahrscheinlich.
Ja... Nein, ich mag lieber erwachsene Sachen schauen, die in Gefängnissen spielen. Zurück zu Oz.
Nee, ich möchte, je älter ich werde, desto mehr möchte ich eigentlich so Coming-of-Age-Serien sehen. Um auch irgendwie zu verstehen, was bei mir selber schiefgelaufen ist.
Ja, ich weiß nicht, ob du das in amerikanischen Coming-of-Age-Serien, ob du dort die Antwort findest. Aber es gibt halt keine österreichischen und deutschen, also deutschsprachigen Coming-of-Age-Serien. Insofern.
Nicht, dass irgendjemand noch demnächst eine Online-Petition gegen mich startet, nachdem er nur den Trailer gesehen hat. Weil das alles immer so politisch unkorrekt ist, was ich hier vor mir gebe.
Ja, spannend, wie viele Leute nach was 7 Monaten ohne Podcast hier noch das in ihrer Podcatcher-Liste haben und jetzt völlig überrascht sind, dass sie eine Folge nach oben gespült bekommen haben von uns. Ah, was ist das für ein Logo?
Ich dachte, du weißt das jetzt schon. Wir haben gar nicht live das hier gemacht. Ich dachte, du hast jetzt schon das Feedback bekommen.
Nein, das wird noch dauern. Aber wenn irgendjemand...
Also wir fordern hier...
Ja. Wenn irgendjemand der Meinung ist, dass wir mehr davon machen sollten oder wieder mehr machen sollten, dann brauchen wir halt auch das entsprechende Feedback, oder? Also,
genau.
Weil ich meine, einfach so in den Äther raus damit, mit dem Podcast und dann keine Ahnung, was passiert. Ja.
Das wäre ja wie diese Morning Show, wenn der Hauptschalter noch gar nicht umgelegt ist.
Genau. Und ich habe ja schon einen Podcast, den keiner hört, also kann mir nicht zwei leisten zu machen, meine ich.
Da geht es allerdings um österreichisches Kino, glaube ich.
Ja, österreichisch alles. Österreichischen Film. Ja.
Wir rufen dazu auf, jedenfalls uns vielleicht auch noch irgendwelche Themen oder Serien vorzuschlagen, über die wir vielleicht mal sprechen könnten.
Genau.
Derek. Ein Call für alle Fälle.
Nein, ich hab mir schon für euch Heimat angeschaut damals. Das hat gereicht. Ich schaue sicher keine uralten
auch verwirrend
deutschen Klassiker mehr. Nein, da ziehe ich die Grenze.
Verwirrend viele Figuren gibt es doch da auch.
Stimmt.
Ja, wir können noch mal was machen zur Alpensaga, aber das, glaube ich, kann ich jetzt schon vorher sagen, dass das nicht viele Leute hören werden.
Haben Heimat auch nicht viele Leute gehört. Egal.
Also
Oh Gott,
bitte.
so, jetzt hören wir bitte auf. Wir sind bei 1 Stunde 15. Jetzt hören wir bitte auf.
Da haben wir sehr, sehr positives Feedback bekommen.
Was über
Das
Heimat?
möchte ich hier nochmal anmerken.
Ach
Ja,
so,
möchte
ja.
ich hier nochmal anmerken.
Das ist schon sehr lange her. Das war eine meiner ersten Folgen, oder? Wo ich dabei war, beim Serienquartett.
Da hatten wir noch richtig Niveau.
Genau.
Also jetzt nicht wegen dir, sondern wegen dem Thema, meine ich jetzt. Als wir noch richtig die Fernsehkunstwerke eigentlich besprochen haben.
Stimmt.
Danach hätten wir eigentlich weitermachen müssen mit Alexander Kluges gesamtem Fernsehwerk oder sowas.
Genau.
Da hätten wir uns noch für irgendeinen Podcastpreis bestimmt ins Gespräch gebracht.
Ja, dann gleich übers Oberhausener Manifest und seinen Einfluss aufs
Ja,
Fernsehen.
genau.
Und
Genau das.
jetzt gerade gab es ja die nächsten irgendwie Halbmanifest-Diskussionen. Da war nicht Jubiläum vom Oberhausener Manifest und dann gab es wieder irgendwelche vom Reiz gab es dann
Von
wieder
Deu
irgendwelche
genau,
YouTube-Videos,
da
die
wurde Edgar Reitz wieder interviewt,
halb viral gegangen sind, also innerhalb der
der auf
Film.
die einfache Frage, nennen Sie mal drei Gründe, irgendwie eine halbe Stunde, oder können Sie mal kurz Ihre drei Forderungen zusammenfassen, eine halbe Stunde referiert hat. Aber ich fand es trotzdem gut.
So. Wollen wir noch ein paar Fässer aufmachen oder lassen wir es jetzt? Ich habe doch Zeit.